Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Katrin Kühn und der Frage: Ist die Freiheit der Wissenschaft zunehmend gefährdet?
Canceln bedeutet ja abzusagen. Und das ist ja in der Tat etwas, was wir zunehmend erleben, dass missliebige Themen oder missliebige Personen, das wird ja eben dauernd verknüpft, einfach nicht mehr zu Wort kommen.
Was steckt hinter der Diskussion über Cancel Culture? Und wie sehen legitime Grenzen für die Freiheit der Wissenschaft aus? Das ist der Schwerpunkt heute am Ende der Sendung. Vorher habe ich noch diese Themen dabei. Die Flutkatastrophe im vergangenen Sommer, was da dazu derweil in sozialen Medien ablief. Spurensuche in der Evolution, warum Musik eine Gemeinschaft stärken kann. Und zum Auftakt Marx und Engels Reloaded.
Die Deutschlandfunk-Denkfabrik.
Von der Hand in den Mund zu leben, das ist das Deutschlandfunk-Jahresthema jetzt in 2022. Und eine Stadt, die wie ein Symbol verbunden ist mit sozialer Ungleichheit, das ist Manchester. Der Ort, an dem Karl Marx und Friedrich Engels Grundsteine ihres Lebenswerkes schufen. In unserer Serie aus Kultur- und Sozialwissenschaften berichtet Serafin Dinges jetzt über die Geschichte einer ersten Industriestadt, eine lebenslange Freundschaft und einen ehrwürdigen alten Tisch.
Am 15. Mai 1870 ist Friedrich Engels 50 Jahre alt und lebt in Manchester. 3 Jahre zuvor wurde das Kapital veröffentlicht und nur wenige Monate später wird er seine Arbeit als Teilhaber einer Baumwollspinnerei aufgeben. Den Beruf, der es ihm erlaubte, die letzten 2 Jahrzehnte die politische und wissenschaftliche Arbeit seines Freundes Karl Marx zu finanzieren. Und da setzt er sich an seinen Tisch und schreibt seinem engen Weggefährten einen Brief nach London und erinnert sich an den ersten prägenden Sommer, den die beiden in Manchester verbracht haben.
Ich habe die letzten Tage wieder viel in dem kleinen Erkerchen vor dem vierseitigen Pult gesessen, wo wir vor 24 Jahren saßen. Ich liebe den Platz sehr, wegen des bunten Fensters ist immer schön Wetter dort. Der alte Jones, der Bibliothekar, existiert auch noch, ist aber sehr alt und tut nichts mehr. Ich habe ihn noch nicht wieder dort gesehen. Beste Grüße, dein Friedrich Engels.
Aber zurück zum Anfang. Friedrich Engels lernt Manchester 1842 als 22-jähriger Mann kennen. 3 Jahre, bevor er mit Marx an jenem Pult sitzen wird. Die Bevölkerung der Stadt im Norden Englands hatte sich innerhalb von 50 Jahren vervierfacht. Der stete, aber leichte Regen in Manchester bot das perfekte Klima für die Verarbeitung von Baumwolle. Kultiviert von Millionen versklavter Menschen in den USA, bekam Manchester stetigen Nachschub davon und wurde damit zur ersten industrialisierten Stadt der Welt. Jonathan Schofield ist Tourguide in Manchester und hat sich auf die Geschichte der Industrialisierung spezialisiert.
Es war der pure Kapitalismus. Wer Geld verdient hat, kam nach oben. Wer keins verdient hat, säuft ab. Also, es gab hier Freiheit, aber es war eine schreckliche Freiheit in mancher Hinsicht, weil man ziemlich leicht in einem Keller an Tuberkulose sterben konnte.
In diese Stadt also kam 1842 der junge Idealist Engels. Wegen seiner sozialrevolutionären Ideen war der Fabrikantensohn seinem Vater ein Dorn im Auge. In Manchester sollte er in der Baumwollspinnerei Ermen und Engels, der Vater war Teilhaber, Manieren lernen. Der Sohn aber hatte andere Motive.
Friedrich ist auch sehr gerne nach Manchester gegangen, weil kurz zuvor Arbeiterunruhen in England waren,
sagt Marlene Ambrosi, Biografin von Friedrich Engels.
Der soll sonntags auch immer Arbeiterversammlungen besucht haben in der sogenannten Kommunistenhall.
Er lernt die Arbeiter kennen und studiert die Zustände der industrialisierten Gesellschaft. Irgendwo in dieser Stadt lernt der gut aussehende junge Mann, geselliger Trinker und Frauenheld, Mary Burns kennen. Die beiden wird eine lebenslange Liebe und Partnerschaft verbinden. Die junge irische Emigrantin wird Friedrich Engels Eintrittskarte in die Milieus der Arbeiter, die ihn so interessieren.
Aber als gut gekleideter Fabrikant hat man ihn bestimmt nicht sehr gerne gesehen und ihm auch keinen Einblick in die Lebensverhältnisse, die Wohnverhältnisse der Arbeiter gegeben. Deshalb war Mary sehr, sehr wichtig für ihn.
Sollte er bisher noch irgendwelche Zweifel gehegt haben, was er hier sieht, überzeugt ihn. Die arbeitende Klasse müsse die Mittel der Produktion an sich reißen. Nach Aufenthalten in Deutschland und Paris kehrt Friedrich Engels im Sommer 1845 nach Manchester zurück. Diesmal mit seinem neuen Freund Karl Marx, dem er die prototypische Stadt der Industrialisierung zeigen möchte. Während sie abends gerne in Pubs trinken, verbringen sie den Großteil ihrer Tage in Cheetham's Library, der ältesten öffentlich zugänglichen Bibliothek der englischsprachigen Welt.
Marx und Engels haben wohl ein Gebäude vorgefunden, das schon damals sehr ehrwürdig war.
Fergus Wilde ist der heutige Bibliothekar von Cheetham's Library. Die ist seit 1653 in Betrieb und war damit also schon 200 Jahre alt, als Marx und Engels sie zum ersten Mal betreten. Die Bibliothek ist bis heute öffentlich zugänglich und in weiten Teilen unverändert. Hier arbeiten Marx und Engels einen Sommer lang.
In der Ecke brannte ein Feuer aus Kohlen. Wir wissen aus ihren Briefen, dass sie gerne in einer bestimmten Nische gearbeitet haben, die an allen Seiten Fenster hatte und einen kleinen Tisch in der Mitte. Derselbe Tisch, der dort 1650 aufgestellt wurde. Dort hatten sie das beste Tageslicht.
Es ist diese Nische, an die sich Engels 24 Jahre später so wohlwollend zurückerinnert. Der schwere Tisch steht dort bis heute. Man kann sich gut vorstellen, wie die beiden jungen Männer hier sitzen und ihre ökonomische Theorie entwickeln. Kaum jemand würde sie zu dieser Zeit erkannt haben. Diese zwei Deutschen, die im Norden von England in einer Bibliothek in der Ecke sitzen und sich leise unterhalten. Aber hier, an diesem Tisch, im Licht der bunten Fenster, legen die beiden den Finger an den Puls der Zeit. Ende des Sommers verlassen sie Manchester Richtung Brüssel. Mary Burns begleitet sie. Nach einigen tumultreichen Jahren in Kontinentaleuropa, sie veröffentlichen das Kommunistische Manifest, werden aus mehreren Ländern ausgewiesen, kehren die beiden nach England zurück. Marx wird den Rest seines Lebens in London leben. Engels die meiste Zeit in Manchester. Sie einigen sich. Marx wird seine Theorie der Ökonomie weiter ausarbeiten. Engels wird ihn von Manchester aus finanzieren. Bei Tag arbeitet er in der verhassten Baumwollspinnerei seines Vaters, genießt aber auch die Vorzüge der Mittelklasse. Bei Nacht lebt er mit seiner Partnerin Mary Burns und ihrer Schwester sein Leben als Revolutionär in einem Zweithaus und unter falschem Namen. Immer wieder besucht Engels auch noch die Bibliothek Cheethams. Gemeinsam entwickeln sie so das, was wir heute als marxistische Systemkritik kennen. Tillmann Reitz, Professor für Soziologie, weiß, was wir den beiden heute verdanken.
Also was fehlen würde ohne die beiden, wäre erstens so eine Art Systeminfragestellung. Ökonomische Interessenfragen, Interessenkämpfe und Interessenkonflikte, wo es eigentlich darum geht, dass Menschen ihre jeweils eigene soziale Situation systematisch verbessern wollen. Also da gibt es eine Reihe von Fragen, wo man das Gefühl hat, das gegebene Wirtschaftssystem stößt an systematische Grenzen. Mit Marx und Engels kann man an diesen Grenzen weiterdenken.
Systeminfragesteller. Serafin Dinges über Marx, Engels und die Rolle eines Tisches in einer Nische von Cheetham's Library in Manchester. Kommende Woche geht es in unserer Denkfabrik-Serie um das soziale Kapital, die Macht des gesellschaftlichen Codes, welche Folgen es hat, wenn jemand etwa die Umgangsformen besser gestellter Schichten nicht besitzt. Es ist auch ein ziemlich umstrittenes Werk, das unter anderem da in Manchester entstand. Karl Marx aus Trier. Ökonom, Theoretiker, Wissenschaftler, Politiker und Agitator. Trotz der erschreckenden politischen Hinterlassenschaft, die mit seinem Namen und Werk untrennbar verbunden ist, die Horrorbilanz des sich auf ihn berufenen Weltkommunismus, Marx erlebt einen kleinen Boom. Im Deutschen Historischen Museum hat gerade eine neue Ausstellung eröffnet. Es geht nicht um Rehabilitation, sondern darum, ganz vorne anzufangen. Das 19. Jahrhundert mit all seinen Konflikten und Brüchen. Und mittendrin Karl Marx.
Das 19. Jahrhundert hat uns viel zu sagen. Da sind Dinge passiert, mit denen wir heute noch zu tun haben. Und Marx hat als einer der Zeitanalytiker versucht zu verstehen und zu erklären, was damals passiert ist mit der Industrialisierung, mit dem Durchbruch des Kapitalismus. Und er ist der Erste, der versucht hat, Logiken zu verstehen, Logiken der kapitalistischen Produktionsweise.
Sagt Sabine Kritter, die Kuratorin am Deutschen Historischen Museum. Marx schon wieder oder Marx jetzt erst recht, sei gefragt nach all den Marx-Revivals in den letzten Jahren, anlässlich der Finanz- und Bankenkrise oder in seinem 200. Geburtsjahr 2018. Was aber macht seine unabweisbare Relevanz aus?
Wir haben die Finanzkrise gehabt, die hat ihre Spuren hinterlassen. Soziale Ungleichheiten nehmen zu, aber auch die Klimakrise ist ein enormes Problem. Und immer mehr Menschen stellen sich die Frage, wie sind diese Probleme zu lösen? Und sie stellen die Frage, sind sie in der kapitalistischen Verfasstheit der Gesellschaft zu lösen? Und sie schauen dann auch wieder mehr nach Marx.
Die Ausstellung geht nicht vom ikonisierten Marx aus. Sie holt ihn im 19. Jahrhundert ab, in seiner Zeit, in der er eingebunden ist in Konflikte, Diskussionen, Auseinandersetzungen. Die Expansion seines Werkes erstreckt sich über mehrere gewaltige Phasen, wie Raphael Gross, der Präsident des Deutschen Historischen Museums, zu erklären versucht.
Der erste Schritt hat sein Freund und teilweise Mitautor Friedrich Engels, großer Energie betrieben, der sein Werk sehr stark zu verbreiten half. Der zweite Schritt natürlich 1917, Lenin, der Marx zum Spiritus Rector seiner Oktoberrevolution letztendlich all dessen gemacht hat, was er selber tat und dachte und schrieb.
Schließlich die Kommunistische Internationale mit der gewaltigen Ausbreitung des Marxismus als einer der globalen Strömungen des 20. Jahrhunderts in der sogenannten Dritten Welt. Die Ausstellung zeigt die erste Globalisierungswelle, die sich in den 1850er Jahren vollzieht. Das ist die Zeit, in der Marx einen Großteil seiner ökonomischen Schriften verfasst. Sabine Kritter, vormals auch Kuratorin an den Gedenkstätten Ravensbrück und Sachsenhausen.
Wenn wir heute über Globalisierung reden, ist es alles nicht so ganz neu. Und es geht auch beispielsweise darum, wie Marx die Frage der Maschinen und der neuen Technologien gefasst hat. Da sieht man durchaus Ähnlichkeiten mit dem, was man heute unter Digitalisierung und Automatisierung diskutiert.
So zum Beispiel, werden Menschen überflüssig? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Wird der Mensch Anhängsel der Maschine? Wer kontrolliert diese Maschinen? Was bringt die Produktivität an Destruktivität mit sich?
Die Ausstellung setzt sich nicht die Aufgabe, Marx zu widerlegen oder zu bestätigen, ihn zu feiern oder zu verdammen oder auch nur darauf hinzuweisen, dass er sich irgendwo geirrt haben könnte. Denn es ist eine Perspektive, die wir für wenig produktiv halten.
Erläutert die Historikerin Christina Morina von der Uni Bielefeld. Stattdessen macht das Ausstellungsteam Widersprüchlichkeiten des Philosophen und Ökonomen zum Thema. Dies betrifft zum Beispiel antijüdische Positionen, etwa in seiner Kritik am sogenannten Finanzkapital, seinen mitunter fragwürdigen Blick auf die Kolonien sowie das Thema Gleichberechtigung, um das er sich zwar bemühte.
Aber Marx war immer in der Position klar, die Frauenfrage muss der Arbeiterfrage untergeordnet werden. Es wurde eine Sektion von Victoria Woodhull aus den USA ausgeschlossen. Diese Diskussion zeigen wir in der Ausstellung auch, die deutlich wird, dass das, was dort mit Frauenwahlrecht gefordert wird, nicht in Marx' Sinne war. Politische Rechte hat er nicht gefordert.
Hebt Sabine Kritter hervor. Widersprüche weist auch sein Verhältnis zur Gewalt auf, die er zwar Zeit seines Lebens als ein notwendiges Mittel zur Überwindung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse ansieht. Doch in England, wo er im Rat der Internationalen Arbeiterassoziation sitzt, hält er die Ausübung revolutionärer Gewalt für kontraproduktiv.
Ja, es gibt den sozialdemokratischen Marx und das ist auch was, was wir in der Ausstellung zeigen wollen. Es gibt den revolutionären Marx, der auf revolutionären Kampf setzt. Es gibt aber auch den sozialdemokratischeren, gewerkschaftlicheren Marx, der eben auf die Gewerkschaften, vor allem ja in England, setzt, um dort auf politischem Weg die Macht zu übernehmen, über Wahlen etc.
Es gibt also nicht nur den einen Marx, denn er hat ein widersprüchliches, fragmentarisches Werk hinterlassen. Für die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum bietet gerade das zahlreiche Anknüpfungspunkte.
Wir haben einige interaktive Stationen, über die wir wesentliche Konzepte von Marx veranschaulichen. Eine Geruchsinstallation der Künstlerin Sissel Tolas, die deutlich macht, auch diese Wucht, was verändert sich, was sind neue Gerüche, also auf unterschiedlichen Ebenen vorzugehen, diese Industrialisierung deutlich zu machen. Wir haben einen Animationsfilm, der Kategorien, die man bei Marx über historische Objekte nicht zeigen kann.
Im Epilog der Ausstellung geht es auch um den heiklen Teil der ambivalenten Nachgeschichte. Und der betrifft die ikonografische Berufung auf Marx im Namen eines repressiven Staatssozialismus bis hin zum Massenmord in Kambodscha unter dem Pol Pot-Regime. Für Kuratorin Christina Morina die dramatischste und schwierigste Säule.
Weil ein Teil der marxistischen Nachgeschichte eben verbunden ist mit dem Kommunismus, der unendliches menschliches Leid auch hervorgebracht hat, in langer Sicht eine destruktive Folge des marxischen Denkens darstellt, dass Marx Namensgeber werden konnte, Quellenfundus für Staatssysteme, die sich auf ihn beriefen und dann aber in einer ganz eigenen Regie polizeistaatliche Systeme aufbauten, die ganz und gar nichts mit Befreiung und Emanzipation zu tun hatten und auch nicht mit absoluter Gleichheit aller Menschen.
Norbert Seitz hat berichtet. Karl Marx und der Kapitalismus. Die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum läuft seit heute bis zum 21. August. Ein gutes halbes Jahr ist es inzwischen her, der massive Regen, dass die Volme, die Lenne und vor allem die Ahr, die Erft, über die Ufer traten. Das hört sich noch so harmlos an, über die Ufer traten. Nein, dass sie zu gewaltigen Wassermassen wurden und viele, viele Menschen mit sich rissen, Häuser. Ein Jahrhunderthochwasser war das, eine Katastrophe, die viel Betroffenheit, Hilfsbereitschaft auslöste. Aber auch, und das haben Forscher der Universität Tübingen gezeigt, auch polarisiert hat. Und zwar konkret im Netz, in den Diskussionen, in den sozialen Medien. Ich habe vor der Sendung mit Olaf Kühne gesprochen, Professor für Stadt- und Regionalentwicklung. Er und sein Team haben sich angeschaut, wie die Diskussion zu einem Brennpunkt des ZDF aussah, auf der Plattform YouTube, wo man diese Sondersendung auch sehen konnte. Da fanden sich dann zum Beispiel Äußerungen wie diese.
An alle Autofahrer, Fleischesser, Einfamilienhausbewohner, Greta-Hasser, Klimawandelleugner und Impfgegner. Ihr habt es so gewollt. Das sind die Auswirkungen eines Klimasau-Lebensstils.
Herr Kühne, das, was wir jetzt gerade gehört haben, ist ein Beispiel, was da ablief bei YouTube. Zu einer Zeit, als in den Hochwassergebieten noch Menschen gesucht wurden, viele Hilfe brauchten. Warum haben Sie und Ihr Team dahin geschaut, was andere Menschen dann da derweil machten auf dieser Social-Media-Plattform als Reaktion auf einen Fernsehbrennpunkt?
Ja, heute ist natürlich Social Media ein sehr verbreitetes Medium der Kommunikation. Und gerade wenn man diese überspitzten Konflikte sich anschauen möchte, ist es auch sehr hilfreich, in Social Media hineinzuschauen. Auch weil häufig die Bereitschaft von Personen, die extreme Positionen in welcher Richtung auch immer äußern und vertreten, gering ist, sich mit WissenschaftlerInnen über ihre Positionen auszutauschen.
Und in Sachen Konflikt, da spielen Sie jetzt auf die Klimakrise und den Klimakonflikt an.
Ja, das ist einer der vielen Konflikte, der in Social Media verhandelt wird, mit sehr extrem polarisierten Positionen. Das heißt, ein Konflikt, der ursprünglich einmal auf einer Sachebene ausgetragen wurde, möglicherweise auf einer Verfahrensebene, ist mittlerweile zum Identitätskonflikt und zu einem Wertekonflikt geworden, der sehr schwer regelbar ist.
Wir haben da ja eben ein Beispiel gehört, nennen wir es mal diese unsachliche Äußerung mit dem Klimasau-Lebensstil. Inwiefern war das denn beispielhaft für diese Diskussion, die da ablief?
Es ist eine Position, eine der extremen Positionen. Im Kontext dieser Ereignisse im Sommer haben wir eine sehr starke Präsenz diverser Verschwörungstheorien. Und häufig gewinnt der Forschende und die Forschende den Eindruck, dass es völlig unerheblich ist, welchen Anlass es gibt. Es geht darum, ja, vorgefertigte Stereotype, Deutungsmuster, Verschwörungstheorien zu äußern, zu aktualisieren, um dann insbesondere auch nach innen zu kommunizieren und andere Menschen eigentlich nur bestenfalls als Staffage dienen.
Wir können mal reinhören, was da eben andere extreme Positionen waren, zum Beispiel diese.
Den Menschen dort muss geholfen werden, da kann man doch auf Gendermist verzichten. Und was hat das mit CO2 zu tun? Und nehmt den Laschet weg, der ist dort total fehl am Platz.
Das passt zu dem, was Sie dann eben geschildert haben.
Ja, genau. Hier sehen wir eben auch den Verweis auf andere Zitate, die wir in diesem Kontext haben. Hier wird dann sehr stark auch auf die Verschwörungstheorie der Chemtrails rückgegriffen oder andere Verschwörungstheorien aus dem Kontext von Deep State. Es wäre also darum gegangen, hier die eigene Bevölkerung teil auszulöschen. Das sind solche Deutungsmuster, die wir nicht nur in diesem Kontext finden. Wir haben auch vor einigen Jahren zu den Buschbränden in Kalifornien eine ähnliche Untersuchung durchgeführt. In den Vereinigten Staaten sind solche Verschwörungstheorien noch sehr viel präsenter.
Vielleicht könnten Sie kurz sagen, was Sie genau jetzt gemacht haben bei YouTube, was Sie durchsucht haben eben zu dieser Sondersendung zur Flutkatastrophe. Und wir müssen uns eben vor Augen führen, dass alles passierte da, während in den Flutgebieten Menschen starben.
Ich selbst stamme aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich und habe natürlich die Ereignisse mit besonderer Intensität verfolgt. Habe dann diesen Bericht des ZDF auch gesehen auf YouTube und mir fielen sofort eben diese sehr polarisierten, ja, entmenschlichenden Kommentare auf. Das habe ich dann mit meiner Arbeitsgruppe besprochen und so entstand dann die Idee, das mal systematisch zu untersuchen. Das heißt, wir haben die ersten 1000 Treffer untersucht, die ersten 1000 Kommentare auf dieses Ereignis und sind ja durchaus auch überrascht gewesen, mit welcher, ja, man könnte fast sagen, Menschenverachtung dort diskutiert wurde und das Ereignis und auch die Menschen instrumentalisiert wurden, die da bis zum Tode hin geschädigt wurden.
Jetzt sind solche Lager, solche Polarisierungen ja erstmal ein Phänomen in Social-Media-Diskussionen vor allem im Moment. Da sind ja nur bestimmte Menschen beteiligt, da machen ja nicht alle mit. Und da könnten wir ja nicht unbedingt sagen, dass das ein Spiegel der gesellschaftlichen Diskussion ist, oder?
Also es ist eine sehr polarisierte Repräsentanz von Gesellschaft. Gesellschaft vollzieht sich ja in Teilen heutzutage in Social Media und vieles, was da kommentiert wird, wird natürlich auch gelesen. Nichtsdestotrotz stellen wir fest, dass in der Regel maximal 5% derjenigen, die sich solche Inhalte anschauen, auch kommentieren. Das heißt, wir können also feststellen, dass es natürlich einen besonderen Mitteilungsdrang zu geben scheint von Personen, die extreme Positionen vertreten. Das scheint sehr präsent zu sein, auch deswegen, weil sich andere Menschen sehr häufig dann aus den Diskussionen und aus der Kommentierung zurückziehen, also schlicht die Exit-Option wählen.
Hatten Sie und Ihr Team bei der Analyse denn das Gefühl, dass das den Menschen, die da beteiligt waren, überhaupt bewusst waren, dass die überhaupt gemerkt haben, dass sie eigentlich gar nicht diskutieren, sondern nur ihre Dinge in den Ring werfen?
Was wir gemacht haben, ist eine explorative Studie, die es untersucht hat, was kommuniziert wird, wie kommuniziert wird, aber warum in dieser Form kommuniziert wird und ob diese Kommunikation reflektiert wird, ist in unserer Studie nicht nachvollziehbar. Was wir aus anderen Studien wissen, ist, dass eben ein sehr großer Drang besteht, ja, Zustimmung zu gewinnen für die eigene Position im eigenen Lager, in Anführungszeichen, und dann eben die Hasskommunikation, die andere Menschen betrifft, als mindestens mal Kollateralschaden akzeptiert wird, wenn überhaupt reflektiert wird.
Jetzt war die Flutkatastrophe ja etwas, wie es bei uns bei den Klimaveränderungen durchaus öfter passieren könnte oder wohl passieren wird. Und wenn Diskussionen im Netz dann so immer ablaufen, welche Folgen könnte das haben?
Ja, es hat sicherlich eine Folge, dass Personen, die an einem Austausch an Positionen, an der Abwägung von Positionen interessiert sind, sich immer stärker zurückziehen und dann eben Positionen immer präsenter sind, Social Media ja im Prinzip monopolisieren, eben keine gemeinsame Sicht haben, wie Verfahren einer Konfliktregelung aussehen können.
Wahrscheinlich geht es auch um Grundlagen der Diskussionskultur in einer Gesellschaft.
Das ist, glaube ich, die zentrale Botschaft, die man aus unserer Untersuchung wie auch vielen anderen ziehen kann, noch einmal sich klarzumachen, was sind die Werte einer offenen Gesellschaft, wie zum Beispiel die Vermeidung von Schmerzen, ob sie nun physisch sind oder eben psychisch, die aus solchen Kommunikationsroutinen entstehen können und die man auch selbst nicht zugefügt bekommen möchte.
Das war ein Plädoyer für ein anderes Anpacken bei Diskussionen bei Social Media, auf welche Weise auch immer. Professor Olaf Kühne von der Universität Tübingen, vielen Dank über die Diskussionskultur in den sozialen Medien am Beispiel der Hochwasserkatastrophe des vergangenen Sommers. Und veröffentlicht hat sein Team die Studie im Open Access Fachjournal Sustainability, also auf Deutsch Nachhaltigkeit.
Hörtipp. Ich habe gemerkt, dass ich ab und zu gestolpert bin, nicht mehr richtig laufen konnte.
Wir waren bei verschiedenen Ärzten und die haben nichts herausgefunden.
Der besondere Fall.
Wenn Ärzte zu Detektiven werden.
Naja, es gibt ja tausende von verschiedenen Krankheiten. Da ist es durchaus möglich, dass es viele Jahre dauert, bis dann die richtige Spur gefunden worden ist.
Die siebenteilige Reihe in der kostenlosen App DLF Audiothek.
Mit besten Empfehlungen. Der besondere Fall. Eine Hörreihe auch aus unserer Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion. Menschen und Musik, das gehört lange zusammen. Darauf sind wir schon in der Sendung vergangene Woche eingegangen. Ein spannender Punkt, Musik verbindet. Sie kann eine Gemeinschaft sogar stärken. Jetzt in der Corona-Krise hat das auch so manche Lücke gerissen, wenn Konzerte, Chortreffen, das Singen auf Feiern wegfielen, ja auch Clubbesuche. Aber warum ist das so, dass Musik Menschen aneinander bindet? Wie hat sich das entwickelt? Simon Schomeker mit einer Spurensuche.
Dienstagmorgen im Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Gelsenkirchen-Buer. Die Bläserklasse der Jahrgangsstufe 6 hat sich im Musikraum zum Proben getroffen. Alle Schülerinnen und Schüler spielen ihre Instrumente erst seit Schuljahresbeginn. Dennoch gefällt vielen bereits das Zusammenspiel, darunter Trompeterin Mirja.
Also es hört sich toll an, wenn man so zusammenspielt. Manche Töne, wenn man die hier im Orchester etwas schiefer spielt, hört man das nicht so ganz raus. Wenn man dann zu Hause allerdings alleine spielt, dann hört man das schon. Aber das Gute ist dann daran, dass man dann auch versucht, das zu verbessern und es dann im Orchester dann auch besser spielt.
Ensemblespiel als Motivation für jeden Einzelnen. Genau das möchte Musiklehrer Arne Klinger mit dem Bläserklassenkonzept erreichen.
Das Wir steht im Vordergrund. So stellen wir sicher, dass Kinder, die vielleicht mal eine kleine Phase des Tiefs oder der Demotivation haben, mitgerissen werden können von den anderen. Das Zweite ist aber auch dieses gegenseitig Helfen.
Nur ein Beispiel für Musik als soziales Bindestück. Diese Wirkung beschäftigt auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ein Team um den Evolutionsbiologen Tecumseh Fitch von der Universität Wien etwa untersucht, warum sich Musikalität beim Menschen überhaupt entwickelt hat.
Wir nehmen als einen Hauptgrund an, dass die Gruppen, in denen unsere Vorfahren zusammenlebten, immer größer wurden. Und da wurde es zu schwierig, bisherige Bindungsmethoden einzusetzen, etwa gegenseitige Körperpflege. Gemeinsames Lachen kann zwar auch zusammenschweißen, aber nicht so nachhaltig wie Musik.
Eine 50.000 Jahre alte Bärenknochenflöte, die in Slowenien gefunden wurde, gilt als das älteste bekannte Musikinstrument. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Musizieren an sich schon wesentlich länger verbreitet ist. Das Wiener Forschungsteam schaut dahingehend auch auf Charles Darwins Gruppenselektionstheorie. Darwins durchaus umstrittene Hypothese lautete, dass sich Individuen in einer Gruppe selbstlos verhalten, weil es der Gemeinschaft nützt. Hieße etwa im Fall der Bläserklasse, dass alle Mitwirkenden aufeinander hören, nur damit es gut klingt, nicht aber um beim Musizieren selbst positive Energie zu tanken. Tecumseh Fitch findet jedoch auch das sehr wichtig zu beachten.
Unsere Sicht der Dinge ist, dass auch jedes einzelne Individuum vom Musizieren profitieren kann, obwohl Musik die Funktion der sozialen Bindung hat.
Heute existieren unzählige Musikstile. Oft bauen ganze Kulturszenen auf einer Stilrichtung auf. Menschen freuen sich, dass sie dadurch mit Gleichgesinnten über ihre Lieblingsmusik sprechen und sogar Freundschaften schließen können.
Wir Forschenden gehen davon aus, dass Musik in ihrer evolutionären Geschichte immer schon ähnliche Funktionen hatte. Also, wenn ich ein bestimmtes Lied singe und Sie würden es erkennen und mitsingen, wäre das ein Erkennungszeichen für Vertrautheit und Gruppenzugehörigkeit.
So können Babys schon im Mutterleib Melodien hören und erkennen sie wieder, wenn sie auf der Welt sind. Unter anderem deshalb gehen einige Forschende davon aus, dass auch Kinderbetreuung die musikalische Evolution begünstigt haben könnte. In Afrika waren noch bis ins 19. Jahrhundert Trommelsprachen Standard, um Völker zusammenzuhalten und zu kommunizieren. Ayram Fiakbetsi, Musikethnologe von der Universität Hildesheim, berichtet:
There are a lot of informations. One of them is to announce, for example,
per Trommel wurde zum Beispiel vor dem Ausbruch eines Krieges oder einer Seuche gewarnt. In Ghana hatte zudem jedes Oberhaupt einer Siedlung oder Region seine eigene Trommel und eine spezielle Rhythmusfolge, die er pflegte. Und immer wenn die Leute die Trommel und den zugehörigen Rhythmus hörten, wussten sie, unser mächtigster Mann ist in der Nähe.
So anytime you hear this appellation, you know that this particular chief from this geographical area has arrived.
Gerade in den ländlichen Regionen Afrikas wird noch heute Musik in Reinkultur gepflegt. Also spontanes Trommeln, Singen und Tanzen auf dem Dorfplatz oder in der Nachbarschaft. Tecumseh Fitch findet es schade, dass diese partizipative Kultur in den westlichen Ländern nicht mehr überall vorhanden ist.
What we think of as the normal concert experience.
Was wir heute unter einem normalen Konzert verstehen, also mit schick anziehen, sich hinsetzen, den Musikerinnen und Musikern zuhören und am Ende klatschen, das ist ein Phänomen, das sich vielleicht in den letzten 1000 Jahren entwickelt hat. Es hat definitiv nichts mit musikalischer Evolution zu tun.
Hannes Weiland möchte dagegen steuern. Der Bochumer Musiker veranstaltet Mitsingkonzerte, bei denen das Publikum bekannte Lieder zu Weilands Begleitung singt. Corona zwang ihn zu einer Pause.
Man merkt, dass im Raum die Menschen wachsen zusammen zu dieser Chorstimme, die auch mal sehr laut sein kann. Gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo man so isoliert mit sich selbst oder mit der Familie war, ist das natürlich ein Ausgleich, der extrem fehlt.
Die Bläserklasse am Gelsenkirchener Annette von Droste-Hülshoff-Gymnasium konnte immerhin schon ein paar Monate proben. Die Klänge dringen jedes Mal bis auf den Flur. Wenn Josefe, der bald Abitur macht, vorbeigeht, denkt er gerne an seine Bläserklassenzeit im 5. und 6. Schuljahr zurück.
Ich glaube, dass das zu einer persönlichen Selbstdisziplin auf jeden Fall geführt hat, weil wir halt viele Konzerte miteinander gemacht haben, viele Nächte geübt haben, auch wenn wir keine Schule hatten. Dann zu sehen, wie sich Leute da freuen, hat wirklich einen extrem motiviert und extrem gefreut. Es war einfach ein Weg für uns, uns besser als Klasse zu verstehen und als Schüler vor allem näher aneinander zu kommen.
Cancel Culture. Bestimmte Positionen, bestimmte Fragen würden gecancelt, also ignoriert, ausgegrenzt oder sogar mundtot gemacht. Das ist eine Diskussion, die auch an der Wissenschaft nicht vorbeigezogen ist. Forschen sollte an sich ja offen sein für Neues, neue Fragen, neue Perspektiven. Ansonsten kann es auch keinen wissenschaftlichen Fortschritt geben. Aber wie offen? Wirklich für alles? Gibt es nicht auch sehr legitime Grenzen? Christian Röther mit unserem Schwerpunkt heute über das Für und Wider wissenschaftlicher Grenzziehung.
Die Wissenschaft soll frei sein. Das war schon den Vätern und Müttern des Grundgesetzes wichtig. In Artikel 5 geht es um die Meinungsfreiheit und darin heißt es auch:
Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.
Wissenschaft muss also verfassungskonform sein. Das Grundgesetz als Grenze der wissenschaftlichen Freiheit. Schon hier zeigt sich, vollkommen frei ist Wissenschaft nie. Das betont auch Professor Christoph Markschies. Er ist Theologe, war Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin und ist Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
Es werden der Wissenschaft immer im Alltag legitime Grenzen in einem ganz schlichten Sinne gesetzt. Bestimmte Menschen werden an Universitäten in einem sehr sorgfältigen Auswahlverfahren berufen, andere werden nicht berufen. Bestimmte Forschungsprojekte werden in einem hochkompetitiven Verfahren ausgewählt und werden mit öffentlichen Geldern gefördert, andere werden nicht gefördert.
Neben der Verfassungsgrenze setzt sich die Wissenschaft also selbst weitere Grenzen. Sie entscheidet in Auswahlverfahren, für welche Forschungen der Grenzbaum hochgeht und für welche nicht.
Es gibt sicher auch legitime Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit, die zum Teil auch politisch vorgenommen werden, vorher aber gesellschaftlich diskutiert werden müssen.
Ergänzt die Politikwissenschaftlerin Barbara Zehnpfennig, Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Passau. Als Beispiel nennt sie die Embryonenforschung und andere ethisch umstrittene Forschungsgebiete. Zugleich plädiert Barbara Zehnpfennig dafür, dass Politik und Gesellschaft der Wissenschaft aber so wenige Grenzen wie möglich setzen.
In der Wissenschaft ist das Ziel die Erkenntnis- und Wahrheitssuche. Dazu gehört Ergebnisoffenheit. Und deswegen ist die Grundvoraussetzung für wissenschaftliche Forschung die Freiheit.
Und genau diese Freiheit sieht die Politikwissenschaftlerin durchaus als zunehmend gefährdet an. Deshalb ist sie eine der Gründerinnen des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit. Es ist Anfang 2021 entstanden und ihm gehören laut eigenen Angaben bereits über 600 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an.
Wir wollten nicht tatenlos zusehen, dass ideologisches Denken sich zunehmend der Wissenschaft bemächtigt.
Der Vorwurf, die Wissenschaft werde durch politische Ideologien immer stärker eingeschränkt, wird bereits seit einigen Jahren erhoben. Zunächst im englischsprachigen Raum, bald aber auch in Deutschland, etablierte sich hierfür das Schlagwort Cancel Culture. Laut Barbara Zehnpfennig passt der Begriff gut auf die aktuellen Vorgänge.
Canceln bedeutet ja abzusagen. Und das ist ja in der Tat etwas, was wir zunehmend erleben, dass missliebige Themen oder missliebige Personen, das wird ja eben dauernd verknüpft, einfach nicht mehr zu Wort kommen. Man versucht, diese Personen zum Schweigen zu bringen, indem man sie nicht auftreten lässt, indem man ihnen den Zutritt zu bestimmten Publikationsmöglichkeiten verwehrt, indem man ihnen vielleicht auch keine Drittmittel gewährt. Diese Menschen finden dann wissenschaftlich nicht mehr statt.
Sie würden demnach ausgeschlossen durch die bereits erwähnten Grenzen, die sich die Wissenschaft selbst setzt. Und auch die Politik baut mit an diesen Grenzen durch die Vergabe von Forschungsgeldern. Aber wurden diese Grenzen in jüngster Zeit tatsächlich ausgeweitet? Gestützt wird diese Ansicht durch eine Umfrage, die das Allensbach-Institut im Herbst 2021 an deutschen Hochschulen durchgeführt hat, im Auftrag der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung und des Deutschen Hochschulverbandes. Befragt wurden rund 1000 Menschen, vor allem Professorinnen und Professoren. 40% von ihnen gaben an, sie seien in ihrer Lehre eingeschränkt. Und zwar, Zitat, durch formelle oder informelle Vorgaben zur Political Correctness.
Das ist bereits die zweite Allensbach-Studie, die wir in Auftrag gegeben haben, und sie bestätigt einen Befund, den wir auch schon in der ersten Umfrage erhoben haben.
Sagt Professor Bernhard Kempen. Der Jurist ist Präsident des Deutschen Hochschulverbandes, einer Interessenvertretung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit rund 32.000 Mitgliedern. Die Studie zeige,
dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler es durchaus als beengend empfinden, dass wir in einer Phase uns befinden, in der die große Diskursoffenheit nicht mehr so da ist, wie sie es früher war.
In diesem Zusammenhang verweist Bernhard Kempen auf eine weitere Grenze im Wissenschaftsdiskurs, eine, die weniger offensichtlich ist als das Grundgesetz und formelle Auswahlverfahren. Er spricht von Konventionsregeln, die gäbe es in allen Lebensbereichen, also auch in der Wissenschaft. Und diese Regeln, Konventionen oder Umgangsformen seien veränderbar.
Da wir und nicht der Gesetzgeber diese Regeln bestimmen, müssen wir aufpassen, dass wir diese Regeln nicht so eng fassen und so straff ziehen, dass letzten Endes keine Luft mehr zum Atmen bleibt. Da sehe ich momentan an einigen Orten Entwicklungen, die uns mit Sorge erfüllen.
In einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung warnte der Jurist jüngst vor einer, Zitat, Engführung des wissenschaftlichen Diskurses auf einigen Forschungsfeldern wie der Klimaforschung, der Genderforschung und der Migrationsforschung.
Ich will mal ein Beispiel machen. Wenn Sie heute erwarten, dass Menschen jenseits des amtlichen Sprachgebrauchs sich einer genderorientierten Sprech- und Schreibweise befleißigen sollen. Und wenn sie das zur Regel machen in einer Einrichtung, dann bleibt ein offener Diskurs über den Nutzen, Sinn oder vielleicht auch Unsinn dieser Regeln auf der Strecke.
Leidet die Debatte also unter neuen Grenzen, wie der vermeintlichen Gender-Grenze? Grenzen, die durch Teile der Politik und der Wissenschaft gesetzt werden und auch durch Studierende, die sich lautstark Gehör verschaffen und so schon manche Veranstaltungen mit umstrittenen Themen oder Personen verhindert haben. Ja, diese Grenzen wachsen, sagt auch die Politikwissenschaftlerin Barbara Zehnpfennig.
Das bedeutet, dass man bei vielen Themen Tabus beachten muss oder sich überlegen muss, ob man sie beachtet. Und das führt dazu, dass man in gewisser Weise eine Selbstzensur vornimmt. Und das ist etwas, was der Wissenschaft insgesamt nicht gut bekommt, wie ich finde.
Ein ganzes Stück weniger besorgniserregend beurteilt der Theologe Christoph Markschies die gegenwärtige Situation.
Wir haben eine stärkere Zunahme von Schärfe im öffentlichen Diskurs. Und wir haben auch eine stärkere Markierung der Grenzlinien, die für bestimmte Gruppen mit Positionen erreicht sind. Aber dass wir jetzt in einer dramatischen Cancel-Kultur sind, in der man bestimmte Dinge nicht mehr sagen darf, das ist eigentlich nicht mein Eindruck.
Der Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften verweist darauf,
dass die Menschen, die beispielsweise vom AStA der Universität Osnabrück Widerstand erfahren, so viel öffentliche Aufmerksamkeit in Tageszeitungen über die Social Media bekommen, dass sie zwar möglicherweise am Ort Osnabrück Opfer eines Versuches wurden, gecancelt zu werden, aber es Netzwerke, Internetseiten, Tweets und Zeitungsartikel gibt, die auf die Ungeheuerlichkeit dieses Vorgangs aufmerksam machen.
Die sich verändernden politischen Konventionen wären demnach eine recht durchlässige Grenze. Wer an einem Ort nicht zu Wort kommen darf, findet oft gerade dadurch andernorts umso mehr Gehör. Ähnliches gilt laut Christoph Markschies auch für wissenschaftliche Auswahlverfahren.
Wir haben in Deutschland ja sehr viele Stiftungen und Einrichtungen, die fördern. Und meine persönliche Erfahrung ist, ich habe keine lupenreine statistische Untersuchung durchgeführt, aber meine persönliche Erfahrung ist, dass Projekte, die in einer Stiftung abgelehnt werden, durchaus in einer anderen gefördert werden.
Steht es also doch nicht so schlimm um die Freiheit der Wissenschaft, wie manche meinen? Auch im historischen Vergleich seien die heutigen Debatten keinesfalls einzigartig, so der Theologe.
Ich glaube, es hat immer zur deutschen Universität gehört, dass Studierende in lautstarker Weise Protest deutlich machen.
Markschies verweist auf die 68er und deren Proteste gegen Professoren und Konventionen. Die damalige Studentenbewegung sei mit der heutigen Situation allerdings nicht ohne weiteres vergleichbar, entgegnet Barbara Zehnpfennig. Denn die politisierten Studierenden seien damals nur eine gesellschaftliche Minderheit gewesen, ohne ausreichenden Einfluss, um der Wissenschaft echte neue Grenzen zu setzen.
Während heute das Meinungsklima so ist, dass es großen Teilen der Bevölkerung schwer fällt, sich dem Sog dieser moralisch aufgeladenen Tabuisierung bestimmter Themen zu entziehen, weil diese Sichtweisen sehr stark über Medien und Kultureinrichtungen verbreitet werden. Also das ist doch ein massives Hineinwirken in die Gesellschaft.
Sind die vermeintlichen neuen Grenzen also doch nicht so leicht zu überwinden? Wirkt der politische Diskurs womöglich unangemessen stark auf die Wissenschaft ein? Was manche Alarm schlagen lässt, sieht Christoph Markschies eher gelassen.
Weil die alte deutsche Vorstellung, es gäbe sozusagen völlig politikfreie Sphären, natürlich eine irrige Meinung ist. Universität ist immer schon, ich glaube, seit es sie gibt, eine Einrichtung, in der Politik und Wissenschaft immer interferieren.
Zugleich ist dem Theologen auch wichtig, dass die Politik nicht unangemessen stark eingreift. Ähnlich sieht es auch die Politikwissenschaftlerin Barbara Zehnpfennig.
Wenn ich also Forschung politisch instrumentalisiere, dann setze ich ihr ein Ziel. Dann beschränke ich sie von vornherein und ich habe die Entscheidung über richtig und falsch schon getroffen.
Das wäre dann mehr als eine Grenze. Die Wissenschaft in politischer Gefangenschaft. In autoritären Staaten gibt es das wohl bis heute. Und auch in westlichen Demokratien wird immer mal wieder Kritik laut, diese und jene Studie sei fragwürdig und diene vor allem politischen Zwecken. Allerdings kann es politische Zielsetzungen auch ganz ohne staatliche Einmischung geben. Denn Forscherinnen und Forscher sind zugleich auch politisch denkende Bürgerinnen und Bürger. Und es kommt immer wieder vor, dass das eigene Forschungsergebnis die eigene politische Position stützt. Daher stellt sich die Frage, wäre es sinnvoll, eine klare Grenze zu ziehen zwischen fundierter Wissenschaft auf der einen und politisch motivierten Meinungsäußerungen auf der anderen Seite? Der Theologe Christoph Markschies äußert sich in diese Richtung.
Wir müssen stärker in der Öffentlichkeit Angebote der Ordnung von Wissen in gutes Wissen, Halbwissen und Pseudowissen offerieren.
Deshalb plädiert Markschies dafür, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler transparent machen, wenn sie über Dinge sprechen, die nicht ihr eigentlicher Forschungsbereich sind. Natürlich kann sich jeder und jede zu allem und jedem äußern. Meistens wären das dann aber wohl Meinungsäußerungen und keine Wissenschaft, auch wenn die Sprechenden einen Professorentitel haben. Das eigene wissenschaftliche Spezialgebiet wäre demnach für alle Forschenden eine weitere individuelle Grenze. Und nur innerhalb dieser Grenze sind sie wissenschaftlich frei.
Es ist gut, dass in unserem Land ähnlich wie beim TÜV es Verfahren gibt. Also ich habe eine venia legendi, also ich darf im Rahmen der Universität öffentlich Lehrveranstaltungen abhalten und muss mir den Inhalt nicht genehmigen lassen und das Thema, weil ich im Rahmen eines gesetzlich geregelten Verfahrens nachgewiesen habe, dass die Geschichte des Christentums meine Profession ist.
Für Christoph Markschies sind Begrenzungen also nicht zwingend etwas Schlechtes. Im Gegenteil, sie könnten auch Orientierung schaffen in der zuweilen unübersichtlichen öffentlichen Debatte. Was aber, wenn die Grenzen nicht organisatorisch, sondern selbst auferlegt sind? Etwa aus Sorge, missverstanden zu werden oder vor einem Sturm öffentlicher Empörung?
Es hilft nur, sich immer wieder vor Augen zu führen, was wir anrichten, wenn wir Freiheit ohne Not einengen, begrenzen, beschneiden. Wenn wir da nicht, wie soll man sagen, aufklärerisch tätig werden, dann werden wir möglicherweise in eine Phase kommen, die mit freier Wissenschaft nur noch sehr wenig zu tun hat.
Eigentlich wünsche ich mir nur die Rückkehr zu dem, was Wissenschaft in ihrem Kern ausmacht. Also das alte wissenschaftliche Geschäft des Diskurses, des sich Abarbeitens an den Argumenten des anderen und die Wiedereröffnung des Raums dafür, der, wie gesagt, leider sich zunehmend zu verengen scheint.
So der Jurist Bernhard Kempen und die Politikwissenschaftlerin Barbara Zehnpfennig. Es gibt also sinnvolle und notwendige Grenzen der Wissenschaftsfreiheit. Und es gibt unangemessene Grenzen, die Forschung und Lehre schaden können. Nur wann was der Fall ist, darüber wird wohl weiter gestritten werden. Die Wissenschaft erfährt in den vergangenen Jahren vergleichsweise große öffentliche Aufmerksamkeit. Ihre große Herausforderung dabei ist es also vielleicht, sich selbst sinnvoll zu begrenzen.
Christian Röther über Wissenschaftsfreiheit versus Cancel Culture. Und die Frage, ob hinter der ganzen Diskussion nicht vielleicht auch noch etwas ganz anderes steht. Nämlich die Herausforderung, frühere Diskursstrukturen anzupassen an eine Zeit mit dem Internet als Debattenbeschleuniger schlechthin. Das war's für heute aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für Ihre Zeit. Die Musik in der Sendung, das war der britische Saxophonist Mark Lockhart, sein neues Album Dreamers.